Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Und hier sind Max
und Elena
von Elena Ruth.
Hallo ihr beiden, schön, dass wir es jetzt geschafft haben, nach mehreren Umdisponieren von den Aufnahmen, dass ihr jetzt da seid. Wir wollen heute vor allem natürlich über das Album sprechen und das heißt Heimlich Weinen, da kommen wir nachher noch zu. Ihr sollt aber jetzt erstmal vielleicht so ganz kurz für alle HörerInnen, die jetzt zuhören, die nicht eure Fans sind, so ganz kurz so einen Einstieg geben, so wer seid ihr, was macht ihr, wie lange macht ihr das, nur so ganz grob.
Ich wollte gerade schon irgendeinen dummen Spruch bringen, wie, was, es gibt Leute, die uns nicht kennen, aber ich glaube, das sind wirklich die meisten. Ja, wir sind eine kleine Indie-Band aus dem schönen München. Und wir, ja, was machen wir für Musik? Wir machen alles irgendwie zwischen Indie-Pop, Indie-Rock, so Musik, was unsere Eltern gehört haben und was wir früher mal gehört haben. Eigentlich den Best of Both Worlds.
Ja, genau. Es sind Elemente aus den 2000ern mit drin, aus der Neuen Deutschen Welle. Ja.
Alles verankert in 10 Bängern im Album.
Ja, es ist ja so mit diesen Schubladen, was für Musikstil macht man, da wird man, also es gibt ja jetzt eben gerade diese neue deutsche Welle, die im Moment extrem gehypt wird. Ja, ich würde jetzt sagen, da finden sich einige Sachen bei euch wieder, aber es gibt auch andere Songs, die gehen in eine ganz andere Richtung. Also macht das Ganze natürlich auch spannend und ich glaube, da geht es tatsächlich auch eher so um die Inhalte und gar nicht um die Schublade, in der man da irgendwie steckt, sondern was passiert da?
Absolut. Noch? Zumal ich finde auch immer schwierig, wir hatten letztens ganz viel drüber geredet, auch besonders über die neue Neudeutsche Welle. Und ich finde ja immer so, wenn man zu sehr in diese Richtung denkt, wie wir klingen, also Leute denken, wir klingen wie Neudeutsche Welle, dann darf man jetzt eigentlich auch nur so in der Art arbeiten. Dann schränkt man sich ja selber total ein.
Ja,
und ich glaube halt, solange man da so einen offenen Geist noch bewahrt, ist, glaube ich, Schubladen auch was für Journalisten oder auch für andere Leute. Und man selber, also ich weiß nicht, vielleicht machen wir auch irgendwann mal Hip-Hop. Das wäre auch total lustig. Vielleicht rappe ich mal im nächsten Album.
Cool, ja. Ich glaube, so die einzige Schublade, in die ich euch jetzt stecken würde, ihr macht deutsche Musik mit deutschen Texten, so. Und alles alles andere darf man sich selber erhören. Da nochmal ganz einen kurzen Sprung zurück, deutsche Musik und deutsche Texte. Das erste, wo ich was von Elena Ruth gehört habe, was mir irgendwo durch irgendwelche Playlists reingespielt wurde, ist tatsächlich auf Englisch gewesen. Das war 2022 und ich habe den Song irgendwie meiner Tochter geschickt. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht wo. Ich habe das im Verlauf nur gesehen. Ich so, das war der I Am Right Here.
Mhm, ja.
Ihr habt dann auch eine EP gemacht, die hieß Angst und das waren dann deutsche und englische Texte drauf. So ist dann natürlich die erste Frage, wie hat sich das entwickelt? Hast du gemerkt oder habt ihr gemerkt, Deutsch ist dann doch einfacher, ist besser oder?
Ich glaube, also vom Schreiben her, ich schreibe die Texte, fand ich das einfach eine neue Herausforderung. Irgendwie einen neuen Sound. Also ich finde, wir haben uns auch seit der Platte Angst, also während wir die schon eigentlich released haben, haben wir uns schon krass weiterentwickelt. Wie es, glaube ich, jede Band oder jeder Musiker irgendwie so erfährt, dass man ja, es war so ein endlanger Prozess, auch während Corona und sowas, es aufzunehmen, zu produzieren, es zu arrangieren. Und währenddessen haben wir uns waren wir irgendwie schon 10 Schritte weiter. Und für uns war Angst, glaube ich, sehr wichtig, weil wir so einen Abschluss brauchten von den englischen Sachen und von wie wir früher waren und was Musik wir früher gemacht haben, zu eben der Transition zu diesen deutschen Texten und zu unserem deutschen Sound, ja.
Also zur Zeit, wo Angst rausgekommen ist, die EP, wussten wir schon eigentlich, dass es auf Deutsch weitergehen soll. Deswegen haben wir uns für den Titel Angst entschieden, weil das Wort gibt es ja auf Deutsch und auf Englisch.
Ja.
Wenn du I'm Right Here gehört hast, da gibt es ja die sehr prominente Textzeile I Got Teenage Angst,
ja,
wo
genau
das Angst drinsteckt. Daher kommt quasi der Titel. Und wir fanden das eben cool, einen Titel zu haben, der schon so ein bisschen ein Foreshadowing gibt auf, oh, sie machen jetzt dann bald auf Deutsch.
Obwohl es, glaube ich, keiner gecheckt hat. Ich glaube, das war nur für uns ein interner Witz.
Ich glaube auch, das war so ein Witz, den man erklären muss. Ich habe es hiermit gemacht.
Ja, ja, also ich muss sagen, der englische Text hat euch auch gut gestanden. Also auch das, was so,
danke,
wie ihr das verpackt habt. Sonst hätte ich es ja nicht irgendwie angezeigt bekommen und auch sogar noch irgendwie an meine Tochter weitergeschickt. So, hör mal an. Aber
was hat sie denn dazu gesagt?
Sie fand's toll. Also wir haben so eine,
cool.
Ich habe zwei Töchter und wir sind jetzt beide schon über 20. Wir haben jeweils immer beide gemeinsame Playlisten. Und jeder packt da irgendwas rein.
Das finde ich aber richtig süß.
Wenn er irgendwas findet. Und damals ist dann bei ihr irgendwie, wie man auf sowas stößt, eben irgendwelche Empfehlungen oder sonst irgendwie, ist der Song dann bei ihr drin gelandet. Und
mega.
Ja, total schön. Aber gerade wenn man jetzt so ansetzt, auch mit Themen sich weiter auseinanderzusetzen, um auch das Verständnis dann drüber zu bringen, ist es natürlich wahrscheinlich auch auf Deutsch auch um einiges einfacher, denke ich mal. Also ihr habt eben viel, was mit Mental Health oder Body Positivity zu tun hat. Das lässt sich wahrscheinlich auch leichter für euch, gerade Elena, wenn du sagst, du schreibst die Texte, zu schreiben, wenn es dann auch so kommt, wie du es im Kopf hast, oder?
Weiß ich gar nicht. Ich weiß noch, die ersten deutschen Texte, die ich geschrieben habe, also erstens mal war auch wirklich viel Mist dabei, weil man, glaube ich, also es kann einfach nicht alles ein absoluter Hit sein oder absolutes Gold sein, was man jetzt irgendwie niedergibt. Und ich habe mir am Anfang schon schwer getan, weil die deutsche Sprache ist halt sehr direkt. Und ich habe jetzt zuvor wirklich so 10 Jahre lang eigentlich nur auf Englisch geschrieben. Klar war da auch ganz viel Mist dabei, aber man gewöhnt sich so auf so eine Art der Aussprache, auf so eine Art der, wie man auch schwierige Themen schön verpacken kann, dass es doch irgendwie noch Interpretationsspielraum und sowas bietet. Und ich finde, du hast so einen Interpretationsspielraum nicht, wenn du die Sprache, wenn es deine Muttersprache ist.
Es ist viel direkter.
Sondern,
ja.
Genau, das ist halt viel direkter. Es geht halt direkt ins Ohr und jeder weiß irgendwie, was du sagst. Wenn ich jetzt sage, ich liebe dich, weißt du, okay, sie liebt mich. Und wenn ich jetzt sage, ich fahre Auto, dann fährt man Auto. Und das ist ja im Englischen, ist es ja viel mehr im Unterbewussten auch mal drin, dass man auch unterbewusst Songs hört.
Ja, ja. Okay, weil man nicht so genau auf den Text hört oder weil man.
Genau.
Ja, weil es einfach nur irgendwie läuft und man sich nicht drauf konzentriert, sondern nur auf die Musik. Das ist richtig, ja.
Das war am Anfang, glaube ich, auch eins der Dinge, die uns am ersten noch davon abgehalten haben, den Switch auf Deutsch zu machen, weil. Es gehört, glaube ich, einfach Mut dazu, weil auf der Muttersprache alle Texte einfach nochmal viel direkter in your face geben.
Ja, klar.
Und sich das zu trauen, war erstmal schwierig. Aber ich denke, wir bereuen es nicht.
Nee, ich glaube auch tatsächlich, weil es war auch so ein komischen Zeitpunkt, dass auch ganz viele A&Rs dann auch immer wieder sich zu Wort gemeldet haben und meinten schon, ach, tolle Musik, die ihr da macht. Und ging dann meistens immer an mich. So, tolle Musik und tolle Stimme, Elena. Aber hast du schon mal auf Deutsch probiert? Und das war immer das allererste, wo ich mir dachte, nee, wenn du jetzt sagst, ich soll es auf Deutsch machen, mache ich es erst recht auf Deutsch. Einfach aus Prinzip. Ich lasse mir da jetzt gar nichts vorschreiben. Ja.
Bist du denn tatsächlich irgendwie so als Solo-Projekt gestartet erstmal oder warst du einfach immer nur Ansprechpartner? Wart ihr immer schon mehreren, also ich finde es ja ganz süß, du nennst deine Jungs, die sagt doch, hast noch 4 Jungs dabei, du nennst so ganz liebevoll deine Rudel. Wart ihr immer schon im Rudel oder hat sich das Rudel einfach vergrößert oder wie hat das
ausgesehen? Ich muss auch sagen, der Spruch Rudel kam ja gar nicht von mir. Ich wäre ganz so kreativ gewesen, weil ich das so süß finde.
Ja, ich auch.
Es kam von einem gemeinsamen Freund, eigentlich von uns allen. Und ich finde es wirklich auch ganz, ganz grandios. Nee, es hat tatsächlich als Solo-Projekt gestartet und selbst als ich die Jungs schon kennengelernt hatte, war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht ganz klar, ob wir jetzt wirklich eine Band sind oder was auch jeder, weil ich meine, eine Band kannst du nur haben, wenn die Erwartungshaltungen von jedem irgendwo gleich sind.
Ja,
wenn jeder
ja.
dieselbe Art von Passion hat, natürlich auch wenn jedem die Musik gefällt, also das setze ich jetzt einfach voraus, aber auch so, das ist ja nicht so, dass du dann 5 Bandproben hast und dann bist du berühmt, sondern es sind ja so ganz viele auch Business-Schritte, die du dann hast, das sind kreative Schritte, es ist viel Absprache nötig und ich glaube, am Anfang waren wir erstens natürlich auch noch nicht so professionell, jetzt nicht, dass wir super Profis wären, aber noch nicht so professionell aufgestellt auch schon. Und am Anfang wusste, glaube ich, noch keiner so genau, was ist die Erwartungshaltung von meinem Gegenüber.
Ja.
Und es hat halt viele Gespräche, auch viel gemeinsame Zeit einfach gebraucht, dass auch das Vertrauen da war und dann waren wir ein Rudel. So cool, wenn man ja. so sagen möchte.
Ja.
Oder gefällt dir die Musik, Max, noch? Ich habe es nicht, habe ich schon lange nicht mehr gefragt. Ich habe es nämlich einmal gefragt, als wir uns kennengelernt haben und danach nie wieder.
Boah, ey, nee, du, ich tue mich echt schwer. Ich mache seit 5 Jahren eigentlich Musik. Ganz ehrlich, ich liebe die Musik. Und,
aber stell dir mal vor, jetzt kommt das so raus. Nee, ich wollte schon lange was sagen. Jetzt.
Ich spiele nur mein Instrument hier. Eigentlich wäre ich gern woanders.
Eigentlich würde ich gern Rap machen. Also ich fände es echt toll, wenn du auf dem nächsten Album
deswegen
mal rappen
würdest.
Deswegen
hast du auch so gestrahlt gerade.
Genau.
So, Rap?
Rap.
Rap?
Ja. Kommen wir mal zu eurem aktuellen Album. Ist logischerweise auch das Debütalbum dann.
Ja.
Das heißt Heimlich Weinen. Und oftmals haben Bands dann auch irgendwie einen Titel drauf, der dem Titeltrack entspringt, habt ihr so direkt nicht. Aber die Zeile Heimlich Weinen kommt zum Beispiel in dem Song Niemand vor.
Ja. In dem Song Niemand kommt sie vor. Im Song Problem kommt auch
Problem kommt auch mit Weinen.
Auch Weinen
kommt
vor.
Ja,
genau.
Ja.
Das ist die erste Zeile. Ja. An sich wird, glaube ich, irgendwie viel bei uns geweint, aber halt immer nur heimlich. Also es gibt eigentlich da keine Riesen-Story, wie es zu diesem Titel kam, weil es, glaube ich, auch eher so aus dem Gefühl heraus entstanden ist. Wir sind alles so irgendwie Menschen, ich meine, wir sind 5 Individuen und wir sind aber alles so Menschen, die nicht super gut darin sind, ihre Gefühle nach außen zu tragen, besonders halt negative Gefühle. Und dann ist irgendwie dieser Begriff heimlich weinen irgendwie im Raum herumgeschwirrt. Und es hat einfach auch zu unseren Persönlichkeiten ein bisschen gepasst. Weil wir bringen ja natürlich auch mit diesen Songs, mit diesen 10 Bangern, ich mache mich total unbeliebt, das bei den Zuhörern. Mit diesen 10 Songs teilen wir viel Unsinn, aber auch viel ernste Gefühle, die uns aber auch, glaube ich, im Alltag sehr schwer fallen, die nach außen zu tragen. Und deswegen, ja, heimlich weinen.
Ich weiß auch gar nicht mehr, was zuerst da war, ob denn der Albumtitel oder die Songzeile in Niemand. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie rum es war eigentlich. Auf jeden Fall, ja, ist das die prominenteste Referenz auf den Albumtitel in Niemand.
Also auch wenn die Titel von den Themen tatsächlich auch eher manchmal ein bisschen negativer sind, zumindest die Auseinandersetzung darüber, ist es ja das ganze Album nicht. Wobei mein Lieblingstrack, da kommen wir ja gleich schon, meistens mein Lieblingstrack spreche ich immer ganz zum Schluss drüber, aber ich fange den jetzt schon mal relativ zum Anfang an. Mein Lieblingstrack ist Dopamin. Und Dopamin ist, der hat bei mir so viel ausgelöst an Kopf, an Gefühl, an sonst irgendwie, weil obwohl du da nicht weinst, ist es ein so, ja, ich weiß nicht, also ich konnte das mitfühlen, also so zerbrechlich, so manchmal hilflos, ich weiß nicht, also der hat irgendwie ganz, ganz viel mit mir gemacht und dementsprechend ist der der war auch noch relativ, der ist schon ein bisschen länger raus, dass er draußen war. Ich konnte ihn also auch schon viel öfter hören und habe den, als er rausgekommen ist, habe ich ihn tatsächlich rauf und runter gehört.
Oh, danke, es bedeutet mir ganz viel. Finde ich auch richtig schön. Aber dafür ist es aber auch, glaube ich, der einzige Song, der mir auch wirklich beim Aufnehmen sehr schwer gefallen ist. Ich glaube, bei Dopamin haben wir alle so ein bisschen geweint, was auch komisch war. Aber da haben wir wirklich auch, weil auf einer Seite möchten wir natürlich auch professionell sein und einfach jetzt halt einen Song aufnehmen. Dafür ist man dann im Studio und dafür arbeitet man irgendwie so daran. Und man hat selber so gemerkt, wie alle irgendwie so mit sich gekämpft haben und auch mir, ich musste immer wieder Pausen machen, weil dann meine Stimme immer abgebrochen ist, einfach nur, weil ich halt immer so mit den Tränen irgendwie gekämpft habe. Aber es liegt auch daran, wir haben ja auch das meiste eigentlich ja selber produziert. Und das Coole ist zum Beispiel bei Songs wie Dopamin, dass ich habe ihn an irgendeinem, ich glaube auch so Samstagnachmittag geschrieben. Der war ziemlich schnell einfach da. Dann habe ich den Jungs gezeigt. Dann haben wir, glaube ich, kurz über das Arrangement geredet. Und eine Woche später haben wir den schon aufgenommen. Und ich bild mir ein, so zwei Wochen später haben wir den schon gespielt. Also das war so irritierend schnell alles. Was es halt auch einerseits super cool ist, so eine kleine Indie-Band, dass man, das ist jetzt cool in DIY. Andererseits war das halt dann auch ewig lange noch super nah an einem dran. Also auch als der rauskam, das war, also ich bin aus diesem Gefühl gar nicht mehr rausgekommen, aus dieser, also für mich war das dann auch so verletzlich, hat man sich dann auch so nackt gefühlt.
Das hat man ja oft als Band, dass man ungefähr ein Jahr bevor die Songs rauskommen, sind sie fertig produziert und man kann sie eigentlich, wenn sie rauskommen, schon gar nicht mehr hören.
Ja, ja.
Und das war bei Dopamin eben nicht so, weil da alles so sehr schnell ging. Und dann ist der Track auch noch so emotional und dann hat er uns auch beim Release noch sehr, sehr mitgenommen. Und ja, ich glaube, das ist für uns auch so der zentrale Track des Albums eigentlich, weil der so den Titel auch am besten verkörpert, weil wir da diese Gefühle, die wir eigentlich nicht zeigen können, am meisten nach außen tragen in dem Song.
Ja, und ich glaube, der hat uns auch so ein bisschen selber gezeigt, dass das war für mich auch so ein Song, der es komplett bestätigt hat, dass es gut ist, jetzt auf Deutsch zu wechseln.
Ja.
Weil ich glaube, ich hätte damit sonst, oder wir hätten damit sonst, glaube ich, nicht auf so einer schnellen und nahbaren Ebene Leute erreichen können und Leute berühren können. Ich weiß noch, ich habe eine Freundin, das habe ich dir, glaube ich, auch geschickt, eine Freundin einen Song vorab geschickt und sie hat mir ein total verrücktes Video von sich geschickt, weil sie meinte, sie wollte eigentlich nur so ihre Reaktion zu dem deutschen Song aufnehmen, musste dann aber schon abbrechen, weil sie dann über der Schnotter schon runterlief und dann hat sie total vorwurfsvoll mir geschrieben, kannst du mich das nächste Mal vorwarnen? Ich bin gleich noch zum Kaffee verabredet und muss mich erstmal noch sammeln. Und hab das natürlich dann auch direkt mit den Jungs geteilt, weil ich meinte so, ja, ich glaube, das ist halt wirklich ein Song, der nicht nur uns berührt, sondern der wirklich wichtig war, auch so.
Ich denke auch, wenn du das so gerade erklärst, wie ihr oder wie du da abbrechen musstest, bei der Aufnahme und so weiter, ich glaube, ein Teil davon hört man auch tatsächlich im Song mit drin, weil diese ganzen Emotionen, die quasi beim Einsingen dieses Titels da passiert sind, ich glaube, das, ja, das ist kein Absingen, sondern ich glaube, das merkt man wahrscheinlich auch, deswegen hat er so viel Tiefe und deswegen nimmt er auch so viel mit, weil man das irgendwie, auch wenn man es nicht hört, dass du da weinst oder so, aber wie ergriffen du selber von dem Thema bist, ganz spannend und ganz toll. Und ganz witzig ist allerdings, es gibt da so einen kurzen Song, Skit, der ist so ein bisschen der Gegenpol davon, der ist eigentlich ähnlich, trägt sich ähnlich, aber während du eben bei Dopamin singst, alle meine Freunde nehmen Dopamin, gibt es da eben diese Textzeile, alle meine Freunde sind clean. Also ist quasi so der Gegenpunkt von dem ganzen Song. Ganz spannend, ist auch, der rutscht fast beim Hören durch, aber ist mir so aufgefallen. So ist das so als Gegenpol gedacht oder war das eine Resteverwertung von der ganzen Geschichte? Oder?
Nee, ich glaube, das war als kleine Side-Note.
Ja.
Also ein kleiner Vermerk war das, glaube ich, mit auf jeden Fall Augenschein zu Dopamin. Weil ich finde, also ich bin ja auch schon lange in Therapie. Wir haben alle irgendwie mit Therapie auch schon viel zu tun gehabt. Und ich fand die Thematik, auch besonders bei Dopamin, wird ja dann oft als Referenz genommen, immer sehr einseitig. Und ich fand das Schöne mit so einem kleinen Skit, das war auch, glaube ich, meine eine WhatsApp-Nachricht, die ich, glaube ich, den Jungs geschickt habe, weil ich das auch immer aufgreifen wollte. Aber dann haben wir damit nicht viel gemacht und dann war das aber irgendwie so charmant, dass es immer noch so rumlag. Und es sollte einfach nur diese andere Seite der Therapie irgendwie aufnehmen, weil da geht es in diesem, es sind ja 30 Sekunden oder weniger, ich glaube 25 Sekunden, diesen 25 Sekunden geht es ja nur darum, dass sich gerade alles richtig anfühlt und dass die Therapie vorbei ist und ich werde heulen, weil es war schön und also ja, es sollte einfach so nochmal so eine andere Seite von, also sozusagen ist die B-Seite zu Dopamin.
Ja, schön. Total klasse. Wir haben über die ganze Unterschiedlichkeit und Schubladen und so weiter gesprochen und gerade auch über neue deutsche Welle und irgendwie, aber ihr habt eben auch ganz andere Schubladen, die ihr da bedient. Also zum Beispiel ist Paparazzi, der tatsächlich so ein richtig rotziger Punkrock-Song. Den macht er auch gar nicht alleine. Da habt ihr euch sogar noch ein bisschen Unterstützung geholt. Kannst du oder könnt ihr ein bisschen was dazu erzählen?
Gerne. Ja, voll. Paparazzi ist definitiv sehr Punk, sehr auf die Fresse und mehr eigentlich aus den 2000ern entliehen. Und uns war eigentlich sofort klar, ey, da muss ein Feature drauf und es muss Salo sein, einfach. Wir haben den Salo über das letzte Jahr auf mehreren Festivals kennengelernt, weil wir wirklich sehr viele Festivals zusammen gespielt haben, circa so 5 ungefähr, und haben ihn da über die Zeit lang kennengelernt. Und dann war das einfach so, hey.
Gestiegen, sozusagen. Sagst, wie es ist. Wir haben ihn verfolgt. Das war schon unangenehm.
Und dann hatten wir diesen Song am Start und es war so, okay, die Thematik ist genau so, was sind genau solche Dinge, über die Salo auch singt. Wir brauchen den auf diesem Track. Elena hat ihm geschrieben und es hat, glaube ich, keine 2 Wochen gedauert. Dann hatte er diesen Part geschickt.
Ja.
Und er hat tatsächlich zuerst die Lyrics geschickt und wir waren so, ah ja, okay, lustige Lyrics, kennt man ja von ihm, spannend, aber wir dachten halt, er singt.
Wir haben es auch direkt abgesegnet, was ich immer noch mir einbilde. Warum waren wir eigentlich so naiv? Ich meine, es hätte ja auch sonst was sein können, aber er hat einfach nur diesen Text geschickt und dann war so, ja, okay, passt, wir würden ihn auch bald rausbringen, also schick einfach kurz in die Spuren, dann können wir es noch zusammenschmeißen. Und zum Mastern geben. Und dann, ich weiß noch, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich mir so, irgendwas ist bei mir falsch. Also ich weiß nicht, ob jetzt hier auch ein bisschen Musik-Nerds zuhören. Ich dachte, irgendwas ist, dass mein Logic spinnt oder so. Oder ich irgendwie beim Runterladen oder sowas was falsch gemacht habe. Was mir auch gefallen ist, ach nee, er telefoniert wirklich einfach nur. und das war, fand ich umso geiler. Also ich glaube, wir haben in letzter Zeit oft über diesen Song geredet. Und ich finde, er ist genau so perfekt, wie er ist. Also die Sprachnachricht, dieses Gespräch mit der Oma.
Ja, also wir lieben den Feature-Part, auch wenn wir das niemals erwartet hätten. Wenn man allerdings jetzt retrospektiv so drüber nachdenkt, man fragt Salo nach einem Feature-Part, ist es genau das, was man kriegt.
Ja.
Es ist einfach 100% on-brand von ihm und deswegen lieben wir es.
Ja. Außerdem finde ich das auch generell immer sehr wichtig. Ich glaube, wir haben da auch viel drüber geredet in der Band, dass wenn ich ein Feature mache mit jemandem, möchte ich, besonders wenn es einen freien Teil gibt, möchte ich eigentlich dieser Person so wenig Vorgaben geben wie möglich. Weil das soll ja wirklich nach dieser Person klingen. Sonst, also, ist es ja, finde ich, kein richtiges Feature. Und das haben wir jetzt eigentlich bisher bei jedem Park gemacht. Es gab auch meistens nicht irgendwie so 6 Leute, die wir im Kopf hatten, sondern wirklich dann immer bei Paparazzi war es halt wirklich, ja, also ich kann mir da eigentlich nur Salo vorstellen und sonst niemanden. Sonst mache ich da was Sonst ist es einfach ein ganz normaler Elina Ruth-Song. Mhm. Ja. Aber Hit, würde ich sagen.
Ja. Absolut. wo wir gerade bei Features sind, ihr habt noch ein zweites gemacht. Also ihr habt bei Vasade habt ihr eben auch noch jemanden dabei. Vielleicht, wenn wir, wie gerade gesagt, das Thema Features gerade haben, vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen was zu sagen.
Ja, voll gerne. Also genau, bei Fassade haben wir die wundervolle Gwen Dolan dabei, die man auch in ihrem Duo Tränen gut kennen könnte.
Ja.
Und Mattia leistet auch noch musikalische Höchstleistungen mit einem Flötensolo.
Oh.
Ja, das ist eigentlich sozusagen ein Doppelfeature.
Genau, das mit der Flöte muss man, glaube ich, kurz erklären. Weil man vielleicht von Anfang an nicht checkt, dass Mattia die Flöte spielt, aber genau, Mattia ist eigentlich eine Band aus München, die machen auch Indie-Rock, Indie-Pop in dieser Ecke und
sehr gut
deren Twist Shoutout in ihrer Musik, ja, großer Shoutout auf jeden Fall, deren Twist in ihrer Musik ist aber, dass Matt, der Sänger, eben extrem gut Blockflöte spielt.
Okay.
Und wir waren so, hey, wir wollen auf diesem Song irgendwas haben, was wir sonst nirgends haben. Was ist es? Hey, wie wär's denn mit Blockflöte? Und dann ist uns eingefallen, wir kennen da diesen einen Musiker, der super gut Blockflöte spielt. Lass uns den doch einfach featuren. Ja, Matt hat Blockflöte studiert tatsächlich.
Ja, genau,
studiert
nämlich auch.
Okay.
Genau, und dann...
So klingt es auch. Das ist so avantgard und so mega cool.
Genau,
also,
deswegen kommt der Mattia-Sound da über die Blockflöte rein, ja, und nicht über Matts Stimme jetzt.
Und ich finde es aber auch eh spannend, weil ich finde, genau da haben wir irgendwie so zwei Sachen vereint. Ich finde ja zum Beispiel auch, ich bin eine Riesenfan von Gwens Stimme. Ich finde, die hat einfach sowas Klares, Besonderes und trotzdem auch irgendwie, ich weiß nicht, ohne es zu versuchen, ist es so eine punkige Zerbrechlichkeit. Das liebe ich total. Und ich finde auch, es ist mega spannend, wie unsere beiden Stimmen dann irgendwie zueinander finden. Ja, und wir waren ja dann sogar auch mit Gwen in ihrem anderen Projekt Tränen, weil wir ja sogar noch ein paar Tourstops haben mitgespielt.
Ah, okay.
Haben uns dann auch noch mal besser kennenlernen können. Wir kannten uns ja zuvor auch gar nicht, das ist ja auch so lustig. Und ich finde dann auch immer, das ist so ein absolutes Vertrauen, dass dass diese Musiker uns geschenkt haben, dass sie mitmachen wollten. Dass sie da einfach wirklich uns ja in so ein Stück ihre Kunst geliehen haben, um so einen schönen Song produzieren zu können.
Und war das da auch in dem Fall ganz klar, die Stimme im Kopf, das kann nur Gwen Dolan sein?
Ja.
Und ihr habt das, also, ich frag da mal nach, oder?
Also bei der Gwen war es so, wir wollten unbedingt was mit Gwen machen. Und haben ihr tatsächlich 2-3 Songs zur Auswahl gemacht.
Ah, okay. Gegeben, okay.
Dass sie sich wirklich einen aussuchen kann, weil wir sie nicht so einschränken wollten. Weil da war einfach klar, sie hat so eine wahnsinnig schöne Stimme, ein tolles Verständnis von Kunst, dass uns das da einfach extrem wichtig war, dass sie einfach einen Teil zu unserer Kunst beitragen kann.
Ah, okay, ja. Ich ziehe nochmal die Schubladen auf, weil wir ganz am Anfang natürlich auch über NNDW gesprochen haben. Und bleiben wir bei der neuen deutschen Welle. Blaue Augen gab es damals schon. Blaue Augen gibt es jetzt auch einen Song von euch auf dem Album drauf. Und der ist dann auch wirklich neue deutsche Welle. Also wenn man sich den anhört, ja, dann könnte man auch sagen, so, der ist genau da platziert und der versteckt sich auch gar nicht. Als der versucht nicht mal anderes zu sein. Und ich glaube, da habt ihr auch ganz absichtlich so im Original, also blaue Augen habt ihr von Ideal und ja, so Anleihen, also so sinnsmäßig und was da so passiert. Nicht, dass der Sache, ihr habt etwas geklaut oder sonst irgendwie, aber so vom Eindruck her, das versteckt ihr auch gar nicht, oder?
Nee, überhaupt nicht. Nein. Da Ehre, wem Ehre gebührt. In dem Falle Ehre dem neuen deutschen Welle-Sound. wir haben ja eh schon Songzeile haben wir nicht geklaut, das ist eine Bearbeitung, es wurde ja offiziell angefragt. Aber ich fand es dann auch schon cool, dass es sag ich mal, eine neue Interpretation halt von diesem Song ist.
Ja.
Ich meine, wir haben ja nur den Chorus eigentlich, der Verse ist ja komplett bei uns, genauso wie auch unser C-Part und sowas. Aber ich glaube, wir spielen dann auch schon natürlich total mit diesem Synth-Sound, weil ich, also ich persönlich liebe Synths. Ich glaube, Max, ich muss dich gar nicht fragen, als der die Synths bedient.
Ja, ich mag die schon auch recht gern. Ich habe auch ein paar davon.
Nee, und ich glaube, da macht es einfach, ja, ich glaube, wir spielen dann auch einfach schon mit so einem Genre-Mix. Weil es darf halt auch gerne mal poppiger sein, es darf, ich finde eh, alles ist irgendwo Pop. Auch Indie ist auf irgendeine Art und Weise auch Pop.
Ja, klar.
Genau. Und ich glaube, das macht es auch irgendwie so für uns auch so frisch und für uns auch so, dass wir das mit so viel Spaß verbinden können, dass wir neue deutsche Welle machen können bei Blaue Augen, genauso wie Punk bei Paparazzi oder halt, ich finde Fassade auch sehr poppig, oder?
Ja.
Ist Fassade poppig?
Ja,
ja,
schon. Ja.
Oder so ein Popsong.
Ja.
War cooler Pop natürlich.
Wie war das bei Blaue Augen? Habt ihr den Song im Kopf gehabt und habt euch so überlegt, so wie könnte der jetzt von uns klingen? Oder habt ihr angefangen, hat sich was entwickelt und ihr habt gemerkt, oh, das geht ja in die Richtung, vielleicht sollten wir uns so auf das konzentrieren? Das sind ja so zwei ganz unterschiedliche Richtungen, aus der man dann kommt bei dem Beat.
Also tatsächlich hast du mit der zweiten Aussage eigentlich ziemlich genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Tatsächlich war Blaue Augen der allererste Song von dem Album, der entstanden ist. Und als Elena den geschrieben hat, das war wie so oft hier so eine Küchentischsituation. Wir haben hier eigentlich, also die Band hat an irgendeinem anderen Song gearbeitet und Elena hat derweil an der Küche gesessen bei uns in der WG und den Song geschrieben. Und als sie uns den präsentiert hat, war so, ey, das ist der Sound. Das ist was ganz Neues. Wir klangen davor auch deutsch, auch noch ein bisschen anders und wussten dann so, Moment mal, so muss das Ganze klingen.
Ja.
Deswegen Blaue Augen hat den neuen Sound des Albums eigentlich ausgelöst.
Ja, ah, okay.
Ich glaube auch, Das war auch so, das ist auch das, was ich vorhin meinte, dass ich auch schon viele Songs geschrieben habe, die einfach schlecht sind. Ich meine, fairerweise muss man auch einfach sagen, also natürlich auf diesem Album ist kein einziger zu finden, der schlecht ist.
Nein, nee, aber, natürlich nicht.
Die haben wir davor schon aussortiert.
Ja, okay. Nein, aber ehrlicherweise ist halt, war das für uns ja auch komplett neues Terrain. Und du hast schon gemerkt, dass wir auch einfach so hungrig waren, irgendwie uns jetzt wirklich mal Gedanken zu machen und uns wirklich mal kennenzulernen als Band. So, wie wollen wir denn klingen? Was wollen wir denn machen? Und wie wollen wir denn sein? Und zu dem Zeitpunkt hatten wir dann schon auch ein paar deutsche Songs, aber irgendwo hat es nie so richtig Klick gemacht. Und diesen Klick gab es dann eben bei Blaue Augen. Und danach haben wir auch so ein bisschen Learning by Doing. Wurden wir auch einfach offener, was den Sound angeht und was die Lyrics angeht und ja, was, glaube ich, auch einfach uns anging. Und dann kam mir, glaube ich, was kam dann zuerst? Verhaftet kam als erstes. Also erst kam Wert eigentlich, ganz ursprünglich. Dann kam Verhaftet, genau.
Ja.
Ja, Mensch.
Welchen Titel ich auch noch wirklich ganz spannend finde, ist Bevor du gehst, weil viele Bands, die ein breiteres Genre bedienen, haben irgendwie so Break-Up-Songs mit drin, und aber dieser Break-Up-Song kommt eigentlich eher als Liebeslied daher. Also für mich gefühlt, ja, ist es ein richtiger Break-Up-Song oder also man könnte es schon fast als beides interpretieren. Also finde ich ganz spannend, weil das so nicht ganz so klar ist, aber
ich glaube, das hat sich auch im Verlauf der Zeit rausgestellt, dass man diesen Song verschieden interpretieren kann, weil wir beide tatsächlich jeweils eine unterschiedliche Interpretation von dem Song hatten.
Ah, ja. Okay.
Also Lena hat ihn ganz anders gemeint, als ich zum Beispiel ihn verstanden habe, und ich habe von einer dritten Person auch noch eine dritte Interpretation gehört. Also,
wie interpretierst du ihn denn?
Also für mich war der Song immer ein Song über Verlustangst. Man ist mit jemandem zusammen und hat Angst, die Person zu verlieren.
Okay.
Was war die dritte Meinung?
Oh, das weiß ich nicht mehr tatsächlich. Möchtest du vielleicht nochmal erklären,
wie du... Meinung war einfach, ich finde ihn schlecht.
Möchtest du vielleicht nochmal erklären, wie du den Song gemeint hast?
Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich damals zu dir gesagt habe. Ich verbinde damit ja auch viel so Heimweh und Fernweh. Mhm. So, aber ich glaube auch primär deswegen, weil ich weiß noch, als wir den geschrieben hatten oder als er fertig war, wusste ich, ich würde den gerne in meiner Heimat filmen. Wenn wir ein Musikvideo drehen, da würde ich sehr gerne das in der Heimat machen, da wo ich eigentlich herkomme. Also es ist irgendwo bei Oberfranken, kleines Dorf. Also Dorf nicht, kleine Stadt, falls es jemand von dort hört. Ihr seid eine Stadt. ich finde, das ist immer so, hat auch für mich auch viel mit Freundschaft zu tun. Irgendwo auch mit Beziehung, aber eher so ein, man weiß nicht, was man ist. Man hat ein bisschen Sorge, es zu verlieren, aber man schwelgt so in dieser Erinnerung. Und diese Erinnerung ist so viel stärker. Und ich habe aber immer ganz viel Interpretationsspielraum bei den Songs, die ich schreibe. Weil ich habe immer, glaube ich, so, das liegt an meinem ADHS, immer so gleich so, nicht ein Gedanken, sondern so 20, die ich mit dem Song dann so verbinde.
Also ich finde das ja auch immer ganz toll, wenn man den unterschiedlich hören kann. Also ich glaube, kommt dann so auf die einzelnen Erfahrungen drauf an. Wenn ich vielleicht gerade in einer Trennung stecke und dem anderen nachtrauere, interpretiere ich den auf die eine Art und Weise und auf die andere, wenn ich da irgendjemand habe, den ich vermisse und zu dem ich aber noch trotzdem ein gutes Verhältnis habe, dann interpretiere ich den wieder anders, weil das ist auch sehr schön. Also von daher kann sich jeder was abholen.
Ich finde es viel spannender. Also ich höre mir am liebsten eigentlich auch an, was Leute für Gefühle zu den Songs, die wir machen, haben.
Ja.
Auch so nach Shows. Ich finde es so spannend, wenn Leute dann kommen und entweder natürlich auch, also am liebsten habe ich natürlich tolle Geschichten dazu, also sehr positive Geschichten, aber auch so, ja, empfinden Heartbreak, also ich weiß noch, Verhaftet hat irgendjemand nur als krassen Heartbreak-Song empfunden, meint schon so, den habe ich mir angehört, als ich mich von meinem toxischen Ex getrennt habe und der hat mir so viel Kraft gegeben und wo ich mir dachte, spannend, Break-Up-Song, Verhaftet, also ja, okay. Oder ein Pärchen hat sich mal über blaue Augen irgendwie kennengelernt, weil das irgendein Tinder-Bio war oder sowas. Und das fand ich auch so spannend. Ja, das ist einfach alles Interpretationsspielraum und natürlich auch, was die Leute erleben mit der Musik. Man erlebt ja ganz viel durch Musik zum Glück.
Du hast gerade schon die Feedbacks bei Konzerten angesprochen. Ihr seid auch jetzt in den letzten Wochen schon immer wieder auf Tour gewesen. Steht noch ein bisschen was an jetzt demnächst. Wo und wie geht's weiter? Wahrscheinlich auch vielleicht noch ein paar Festivals. Und
ja, genau. Also jetzt erstmal Festivalsommer steht davor, bevor. Wir haben jetzt ja eigentlich eine Woche Pause.
Ja.
bis unser erstes Festival anfängt und dann weiß ich gar nicht, wie viele. Schon ein paar.
Sind schon einige dieses Jahr.
Ja, schön.
Ich glaube so 12, 13 oder sowas.
Sowas, ja.
Im Kopf.
Oh ja.
Cool. Ja. Ja, ich glaube, wir dürfen noch nicht alle ansagen. Das heißt... Ja. Plus, minus, sagen wir es einfach mal. Plus, minus, mehr als 10. Und dann haben wir wieder eine kurze Pause. Das ist nämlich auch sehr, sehr wichtig, was wir jetzt auch gelernt haben, dass wir uns auch als Band nicht nur vom Touren Pausen gönnen, sondern auch mal voneinander, dass wir dann selber nochmal einen Bandurlaub machen und dann geht's auf unsere eigene Tour im Herbst.
Im Herbst dann, okay, schön.
Ja. Ende September, Anfang Oktober. Vorverkauf läuft noch. Vorverkauf läuft auch okay, würde ich sagen. Aber wenn du diesen Podcast hörst und uns unglaublich charmant findest, darfst auch du dir ein Ticket holen.
Natürlich. Kommt ihr denn, kommt
deine Lieblingsstadt.
Kommt ihr denn in Nähe Bremen? Oldenburg, Bremen, maximal Hamburg ist schon wieder fast zu weit.
Hamburg kommen wir auf jeden Fall hin. Aber du weißt, der Max ist, ich freue mich immer so, wenn ich Interviews oder auch Podcasts machen kann mit Max. Weil Max ist nicht nur natürlich unglaublich charmant, sondern auch mein persönlicher Terminkalender. Weil er immer weiß, wo wir wann spielen. Deswegen weißt du, ob wir in Bremen spielen zum Beispiel.
Wir spielen tatsächlich ein Festival in Bremen.
Ja, auch, wirklich?
Okay.
Aber ich glaube, wir dürfen es noch nicht ansagen. Ja,
dann,
okay.
Lass mal. Aber lass mich überraschen.
Es ist ein Festival in Bremen. So viele wird es da schon nicht geben.
Nein.
Ja. Deswegen seid alle herzlich. Du natürlich auch.
Ja.
Mein Lieber, du bist natürlich auch, Matthias, herzlich eingeladen. Ja, und sonst einfach immer auf Instagram nachschauen. Da versuchen wir auch, so viel es geht, darüber zu posten, wo und wann wir auftreten. Aber jetzt erstmal Fest für den Sommer.
Ja, falls aber unsere Tour im Herbst erfolgreich ist, ist Bremen, glaube ich, ein heißer Kandidat für eine zweite Runde der Tour, die wir dann wahrscheinlich im Frühjahr, fahren würden. Da wäre Bremen höchstwahrscheinlich dabei.
Schau mal, ich erfahre so viel.
Ja, die ist so gut,
auch gar nicht.
Gut, dass wir einen Podcast machen.
Ja, gibt es sonst noch irgendwie Sachen, die ich wissen muss? Gehen wir auch noch auf Weltturnier nächsten Herbst? Oder?
Weltturnier dann Herbst 2025.
Das wäre so cool.
Dann
einmal Brasilien, bitte.
Ja.
Oh, will ich schon machen.
Ja. Ich denke mal, ihr seid ja jetzt erstmal auf das Album konzentriert und wir haben schon darüber gesprochen, vielleicht gibt es auch irgendwann mal Hip-Hop. Seid ihr aber jetzt zumindest so weit, dass ihr sagt, okay, wir haben uns jetzt hier mit dem Deutsch schon so weit heimisch gefunden, dass es dabei bleibt? Oder könnte es auch sein, dass ihr wieder, na, ihr werdet nicht auf Französisch umschwenken, aber vielleicht dann doch noch wieder mal auf Englisch macht? Oder ist das jetzt schon so die Linie?
Fun Fact, es sind französische Zeilen im Album vorhanden.
Okay. Liebe HörerInnen, kauft euch das Album, hört nach und schreibt mich an, also, wenn ihr es gefunden habt, und ich lasse mir irgendwas einfallen. Macht das mal.
Wenn man genau hinhört, man kann, wenn ich mich richtig erinnere, deutsche, französische, englische und spanische Zeilen finden in diesem Album.
Okay. Ja, wo ist spanische?
Spanisch ist kurz, aber es ist
so
da.
Kurz. Muss jetzt so sagen, es gibt zwei Spanier bei uns in der Band. Das beinhaltet mich und unseren Gitarristen Rafa. Und dafür, dass wir so viel geballte Spanischkenntnisse haben, nutzen wir das sehr, sehr wenig.
Ein Wort.
Genau, es gibt ein spanisches Wort.
Vielleicht wollt ihr ja für nächstes Jahr einen Sommerhit schreiben und macht ja mal auf Spanisch und macht hier einen auf Ballermann oder auf keine Ahnung.
Das finde ich aber auch schon wieder, du bringst mich auf Ideen, Matthias. Das finde ich eigentlich auch so lustig, wenn wir so einen spanischen Ballermann-Song, weil das Gute ist, wir können zwar Spanisch, aber für den spanischen Ballermann-Song musst du ja gar kein Spanisch können.
Oder wenn ihr, ihr wirklich zurück wollt in die 80er von der Neuen Deutschen Welle, da gab es damals auch, nicht auf Deutsch, aber eben gab es diesen Song Vamos a la Playa. Das wäre vielleicht auch nochmal.
A mí me gusta
la playa. Okay, haben wir was.
Höchster Cover-Song incoming.
Aber das kann aber auch immer, das finde ich immer so lustig, wenn ich... Ich glaube, viele wissen es auch immer gar nicht, dass ich spanische Wurzeln habe. Und ich finde es immer sehr, sehr lustig, wenn ich deutsche Leute so spanische Ballermann-Songs oder auch so, was gibt's denn da immer, so Macarena zum Beispiel.
Ja, ja.
Wenn ich immer Leute Macarena singen höre, das ist immer so Macarena. Also das ist so eine lustige Art der Textsicherheit. Aber das sind dann immer... Auf Hochzeiten gibt es ja voll oft. Oder im Club so um 5 Uhr morgens, wenn Macarena plötzlich irgendwo läuft. Die wirken immer so extrem textsicher, sind sie aber nicht.
Also dadurch, dass ich auch jetzt die Generation etwas älter bin, ist das Einzige, was ich wahrscheinlich auch wirklich kann, ist Vamos a la Playa. Aber hat sich dann doch eingebrannt.
Aber das reicht ja auch.
Ja.
Es muss ja nur Spaß machen. Man muss ja nicht unbedingt textsicher sein.
Das stimmt. Ja, apropos Spaß machen, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden hier. Ich bedanke mich recht herzlich über die ganz vielen Informationen zu den Songs und auch zur Band. Ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht. Und den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleibt gesund und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ciao.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.